Deutschlandfunk, Hörspielmagazin.
In der letzten Ausgabe unseres Magazins haben wir begonnen, die Geschichte der Hörspieldramaturgie zu untersuchen. Der Hörspielmacher Ulrich Bassange hat uns zunächst bekannt gemacht mit den Pionieren der ersten Jahre. Nachzuhören ist Teil 1 unserer kleinen Reihe natürlich im Netz. Heute nun setzt Ulrich Bassange seinen Gang durch die Hörspielgeschichte fort und legt dabei das sogenannte Eichmaß an.
Liebe freundliche Zuhörer,
Kuckuck, meine Hörerinnen und Hörer.
Jetzt kommt unsere Sendung.
Liebe Evakuierte.
Erdenbewohner.
That's beautiful.
Thank you.
In einer Zeit, da der Hörbericht, und wir meinen hier insbesondere den vom Kriegsgeschehen, mit zum am stärksten wirkenden der Rundfunksendungen gerechnet werden darf, muss das Gestellte das Feld räumen.
Das Gestellte, damit sind Hörspiele gemeint. Ab 1940 wurden im Dritten Reich kaum noch solche produziert. Nach dieser Sendepause herrscht 1945 gewissermaßen Tabula rasa. Gerhard Prager, Dramaturg beim Süddeutschen Rundfunk, schreibt:
Es fehlen, wir wollen es einmal getrost aussprechen, die Dichter, die für den Rundfunk zu schreiben gewillt oder befähigt sind.
So ganz stimmt das nicht, denn Autoren wie Fred von Hörschelmann, Wolfgang Weyrauch oder Günter Eich haben bereits in der Weimarer Republik für den Funk geschrieben und sind sogar während des Nationalsozialismus aktiv geblieben. Doch gibt es nach Emigration und Nazi-Kitsch nur wenige, die den Neuanfang auf verbrannter Erde wagen wollen.
Ein Mann kommt nach Deutschland und da erlebt er einen ganz tollen Film.
Der Geburtstag des Nachkriegshörspiels fällt auf den 13. Februar 1947. Zur Primetime um 20 Uhr strahlt der Sender Hamburg ein schonungsloses Heimkehrerdrama von Wolfgang Borchert aus. Der Dramaturg des Nordwestdeutschen Rundfunks Ernst Schnabel, selbst ein Pionier des Features, hat kurzfristig noch den Titel geändert. Aus »Ein Mann kommt nach Deutschland« ist »Draußen vor der Tür« geworden. Die Resonanz in der deutschen Nachkriegsgesellschaft ist ohnegleichen.
Borcherts Schrei traf die Gemüter wie ein Naturereignis. Die Hörer schrien zurück. Emporgerissen, gepeinigt, erschreckt, befreit, zornig, erschüttert, abwehrend, dankbar.
Draußen vor der Tür erfährt 4 weitere Radioinszenierungen, x Theateraufführungen, eine Verfilmung und die Kanonisierung als Schullektüre. All das konnte der Autor nicht mehr erleben, da er durch einen Stromausfall die Ursendung und durch seinen Tod die Theaterpremiere verpasste.
Das Gerät hat das magische Auge, sodass man auch exakte Sendereinstellungen auch auf den UKW-Bereich hat.
Was halten Sie vom Programm?
Wunderbar.
Wir hören die Ultrakurzwelle West.
Zunächst einmal bekommt das Radio der 1950er Jahre eine Klangverbesserung spendiert. Zur Mittelwelle gesellt sich die Ultrakurzwelle.
Nun, der Klang verblüfft geradezu und er ist recht gut für ein kleines Gerät, das zudem noch im Bakelit-Gehäuse angebracht ist.
Das UKW-Radio verändert die Hörspielphilosophie. Der Medienhistoriker Hans-Jürgen Krug fasst zusammen:
Das Anrufen gegen das Rauschen der Mittelwelle ist nicht mehr nötig. Das Hörspiel entdeckt die Stille und die Pause.
Bereits 1935 ist beim Sender Berlin der erste Hörspielkomplex gebaut worden. Ein Ensemble aus Kontrollraum, Aufnahmesaal und schalltotem Raum, in dem mit Tonbandmaschinen gearbeitet wird. Doch erst in den 50ern entwickelt sich die Hörspielproduktion zur öffentlich-rechtlichen Radiokunst.
Stimmen, Musik, Geräusche können nun aufgezeichnet, fast beliebig geschnitten und neu zusammengesetzt werden. Der Schnitt kann sich langsam gegen die Blende behaupten. Jetzt erst wird das Hörspiel zu einer wirklich technischen Kunst. Jetzt erst ist es jederzeit technisch reproduzierbar.
Noch aber wird der Schnitt, diese harte Möglichkeit, Realitäten kollidieren zu lassen, abgelehnt. Medienwissenschaftler Bernhard Siegert konstatiert:
Weil der Schnitt stets auf das Magnettonband verweist, auf dem das Hörspiel aufgenommen ist, insistiert er auf die Materialität des akustischen Signifikanten, anstatt ihn zugunsten der Produktion eines imaginären Signifikats zu verdrängen.
Einfacher ausgedrückt, die Nachkriegsdramaturgie vermeidet den harten Schnitt, weil er die Aufmerksamkeit auf das Medium lenkt. Bernhard Siegert nennt dieses Phänomen negative Radioästhetik.
Die Güte der Darbietung steigt.
Im rauscharmen UKW-Radio der Adenauer-Ära etabliert sich umgehend eine neue Innerlichkeit, kuratiert von der alles beherrschenden Hamburger Dramaturgie des NDR. Hörspielchef Heinz Schwitzke beruft sich auf die Theorien seines früheren Parteigenossen Richard Kolb. Beide waren im Dritten Reich Radiomacher, beide verfechten sie die Idee einer inneren Bühne. Alles hat dem Wort zu weichen. Musik und Geräusch sind Staffage, bestenfalls Kennung. Das Feindbild heißt Realismus.
Ein Herabsinken des Hörspiels in das grob Realistische widerspricht dem Wesen des Funks. Der Hörspieldichter darf nie vergessen, dass das Realistische im Funk, wie sehr er sich auch bemüht, es begreiflich zu machen, für uns nur schemenhaft bleibt.
So raunt Richard Kolb, der Hausheilige Heinz Schwitzkes, in seinem Horoskop des Hörspiels. Im selben Zeit- und Ideologiekontinuum ist der Dramaturg Gerhard Prager unterwegs. Sein Auftrag: für den Süddeutschen Rundfunk nach Günter Eich jagen. Als der fleißige Lyriker im Jahr 1950 5 Hörspiele an andere Sender verkauft, macht ihm Prager ein Angebot, das Eich nicht ablehnen kann. 500 Mark im Monat als Hausdichter des SDR. Dafür will Prager 4 Manuskripte pro Jahr auf dem Tisch sehen.
Eich ist ein versierter Hörspieldichter, hat schon einen Wagen sich verrundfunkt, höre ich.
So schreibt Gottfried Benn nicht ohne Neid an einen Freund. Den gleichen Deal wie Günter Eich erhält Fred von Hörschelmann, der daraufhin den Dauerbrenner Das Schiff Esperanza liefert.
Was tun Sie hier alle?
Wir sind Auswanderer.
Unsinn, die Esperanza hat keine Passagiere.
Am besten Sie gehen wieder weg und vergessen, dass Sie uns gesehen haben.
Fällt mir nicht ein. Ich muss Sie beim Kapitän melden.
Dennoch ist Hörschelmann ebenso wenig wie Wolfgang Weihrauch der prägende Radioautor jener Jahre. Der Lorbeerkranz gebührt allein Eich, mit seiner unschlagbaren Mischung aus Können, Cleverness und Selbstvermarktung. Er trifft den Grundton der Nachkriegszeit, immer ein wenig im Ungefähren, immer unter dem Eindruck einer ungewissen Bedrohung.
Wacht auf, denn eure Träume sind schlecht. Bleibt wach, weil das Entsetzliche näher kommt. Auch zu dir kommt es, der weit entfernt wohnt von den Städten, wo Blut vergossen wird. Auch zu dir und deinem süßen Nachmittagsschlaf, worin du ungern gestört wirst. Wenn es heute nicht kommt, kommt es morgen. Aber sei gewiss.
Sinnfälliger Ausdruck dieses Erfolges als Hörspielautor ist die Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden. Am 3. März 1953 wird Eich in Bonn in Anwesenheit von Bundespräsident Theodor Heuss die Auszeichnung überreicht.
Der Hörspielpreis der Kriegsblinden, begründet 1950, entwickelt sich schnell zur Katasterbehörde im Hörspielwunderland der 50er Jahre. War man 1951 noch davor zurückgeschreckt, Eichs herausragendes Werk Träume zu küren? Es hatte für wütende Reaktionen der Hörerschaft gesorgt. Beeilt man sich nun, das Versäumte gut zu machen. Hans-Ulrich Wagner schreibt in seiner Monographie über Günter Eichs Radioschaffen:
Die Jury, paritätisch zusammengesetzt aus 6 kriegsblinden Juroren und 6 Hörspielkritikern unter dem Vorsitz von Friedrich Wilhelm Hümmen, hatte sich bei der Bewertung des Hörspielschaffens im Jahr 1952 nach eingehender Diskussion schließlich für Eichs Hörspieldichtung Die Andere und ich entschieden.
Eine Dichtung, die der geschäftstüchtige Poet parallel an 3 Sender verkauft hatte. Regisseure wie Fritz Schröder-Jahn oder Claire Schimmel lassen Eichs Texten eine meist leise, beiläufige und innerliche Sprechweise angedeihen, sozusagen den Eichton. Geräuscharm, mit unaufdringlicher Zwischenmusik befördern ihre Inszenierungen sanft hypnotisch das literarische Spiel der Worte.
Denke daran, dass der Mensch des Menschen Feind ist. Und dass ihr sinnt auf Vernichtung. Denke daran immer. Denke daran jetzt. Während eines Augenblicks im April. Unter diesem verhangenen Himmel. Während du das Wachstum als ein feines Knistern zu hören glaubst. Die Mägde Disteln stechen unter dem Lerchenlied. Auch in diesem Augenblick denke daran.
1954 orakelt sein Wiederentdecker Gerhard Prager:
Günter Eich ist für das deutsche Hörspiel ein stolzer und ein gefährlicher Name geworden. Die Rede vom absoluten Eichmaß bei der Beurteilung der Hörspielkunst ist mehr als nur ein Aphorismus, mehr als ein kultischer Gag. Eich ist Qualitätsnorm geworden. Gefährdet sind vor allem die jungen Talente.
Irgendwann werden die jungen Talente aufstehen, um ihren Platz zu beanspruchen. Gegen Ende des Jahrzehnts beginnt der Eichthron zu wackeln.
Ulrich Bassange war das mit dem zweiten Teil seiner kleinen Geschichte der Hörspieldramaturgie. Fortsetzung folgt hier im Hörspielmagazin im Deutschlandfunk.